Ja, es ist ja schon so ein bisschen Tradition, dass es, was heißt ein bisschen, es ist schon seit vielen, vielen Jahren Tradition, dass es jedes Jahr auch eine Jahreslosung gibt. Und ich gebe zu, ich hader da immer ein bisschen mit, weil gerade die Jahreslosung, das ist immer ein so ein, manchmal nur ein Teilvers so rausgepickt aus dem Konsens und da kann man auch viel falsch verstehen. Und deswegen wollen wir heute mal betrachten, auch was drumherum steht. Und mal gucken, wie sich diese Jahreslosung Gott sieht mich oder Gott ist ein Gott, der mich sieht, je nachdem, wie man es übersetzt, wie wir das zusammen hier aufdröseln. Der stark gekürzte Bibelvers der Jahreslosung bezieht sich auf eine ja recht dramatische Geschichte, die aber schnell erzählt ist. Es geht um das Ehepaar Abraham oder Abram hieß er da noch und Sarah. Sarah ist unfruchtbar und bittet daher ihren Mann, ein Kind mit der ägyptischen Magd Hagar zu machen, zu zeugen. Und die Schwangerschaft sorgt dann für einen großen Konflikt zwischen den beiden Frauen. Und man kann da lesen, wie sie sich gegenseitig demütigten und verachteten. Und für Hagar scheint die Lage auswegslos zu sein. Sie flieht. Heimatlos und einsam läuft sie zu einer Wasserquelle in die Wüste. Und dort begegnet ihr ein Engel Gottes. Der rät ihr, zu Abraham und Sarah zurückzukehren. Der Engel prophezeit, dass Hagar so viel Nachkommen bekommen wird, dass sie, Zitat, sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Das ist mal so ganz kurz die Geschichte, könnt ihr selber auch mal nachlesen, 1. Mose 16. Und jetzt steigen wir mal in den eigentlichen Predigttext ein, wo auch die Jahreslosung drin vorkommt. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, Gott hört. Denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Da nannte Hagar den Herrn, der zu ihr gesprochen hatte, El Roy. Denn sie sagte, ich habe den gesehen, der mich sieht. Die Quelle erhielt später den Namen Berlacharoy. Sie liegt zwischen Kadesh und Beret. Hagar aber gebar Abram einen Sohn und Abram nannte ihn Ismael. Zu dieser Zeit war Abram 86 Jahre alt. Ja, kann auch im hohen Alter nochmal zuschlagen. Manche Auslegungen zu dieser diesjährigen Jahreslosung setzen schon einen merkwürdigen Schwerpunkt. Man kann das so ein bisschen recherchieren im Internet, da gibt es die offiziellen Auslegungen der EKD und manche Sache kann ich da wirklich nicht nachvollziehen und auch nicht als theologische Hauptaussage entdecken. Es geht hier bei allem Verständnis nicht in erster Linie darum, dass Hagar ein Flüchtling war. Es geht hier nicht um Flüchtlingspolitik und um Thematisierung von Flucht und Vertreibung. So gern wir das vielleicht da reinlesen möchten in unseren Zeiten. Aber es ist nicht Kern des Verses. Es geht auch nicht darum, dass Hagar angeblich die erste Frau sein soll, mit der Gott bis dato geredet hat. Hier ist auch zumal vom Engel des Herrn die Rede. Und Gott hat auch sicher am Anfang schon nicht nur mit Adam gesprochen, sondern auch mit Eva im Garten Eden. Auch steht nicht Hagar im Mittelpunkt der Geschichte, weil sie eine Frau ist, sondern weil sie eine außergewöhnliche Gotteserfahrung macht. Und im Übrigen muss Hagar mit ihrem Sohn Ismael ja nochmal die gleiche Erfahrung machen. Wir haben es gerade in der Schriftlesung ja gehabt, als sie nämlich nach der Geburt des Isaaks wieder in die Wüste geschickt wird. Da geht das Ganze von vorne los, diesmal endgültig. Diesmal kommt sie nicht zurück. Also kann man nicht so wirklich auch von einem Happy End sprechen. Aber worum geht es denn nun wirklich? Zunächst mal müssen wir uns diese Gottesbezeichnung anschauen, die hier steht. Und die steht auch nur hier, 1. Mose 16, Vers 13. Die ist einmalig und für die Auslegung des Textes enorm wichtig. Es kann übersetzt werden mit der Gott, der mich Sehende. Oder wie Hagar es hier sagt, du bist der Gott, der mich sieht. Aber die Erzählung handelt ja nicht davon, dass Gott Hagar nur sieht. Also so wie ich euch jetzt sehe, mit meinen Augen und ihr mich seht. Sondern Gott rettet Hagar schließlich. Und die Rettung verdichtet sich zunächst auch in den Namen Ismael, der auch heißt Gott hört, dann in der Bezeichnung Jahwes, den Hagar Gott gibt, Gott, der mich sieht. Und schließlich auch der Brunnen ist ein ähnliches Wort, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Also da haben wir eine Linie drin in diesen wenigen Versen. Und schließlich kann man dann von dem Hören und Sehen sehen als Verben des Rettens im Sinne von erhören und ersehen, das Ganze verstehen. Und das ist wichtig, weil Gott ja nicht nur sieht, er sieht, er hört, er rettet. Das ist wichtig. Und das bedeutet für Hagar ganz konkret, Gott nimmt mich wahr, er schenkt mir seine volle Aufmerksamkeit, er übersieht nichts an meiner Situation, er ist genau im Bilde und er sieht Lösungen und er verleiht mir Ansehen durch sein Sehen. Er sieht und sorgt für meine Rettung. Und da sehen wir schon, dass das viel, viel komplexer ist, als einfach nur zu sagen, ja, Gott sieht mich halt. Was heißt das auch schon? Gott sieht mich. Also ein Gott, der nur sieht, ist auch ein bisschen wenig. Und die Erfahrung, die Hagar auf diesem Weg macht, und das nicht nur einmal, ist die, dass sie in allen ihren Problemen definitiv nicht alleine ist. Immer kann sie mit der Nähe, mit der Aufmerksamkeit und der Zuwendung Gottes rechnen. Und diese Erfahrung verdichtet sich, wie so oft im Alten Testament, auch in dem Namen des Ortes, an dem unsere Geschichte spielt, eben dieser Brunnen, der Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Gott sieht sie, er schaut nach ihr. Und ich halte das für einen ganz wichtigen Gedanken hier. Im Glauben, in unserer Beziehung zu Gott, kommt es nicht so sehr darauf an, dass und wie wir Gott sehen. Also wir haben alle unsere Ideen von Gott, wir haben alle unsere Gottesbilder im Kopf. Aber viel wichtiger ist, dass Gott und wie Gott uns sieht. Uns, er uns, nicht wir ihn, das spielt keine Rolle. Wir singen und beten zwar sehr oft, dass wir mehr von Gott sehen wollen und dass wir seine Herrlichkeit schauen wollen, aber das ist auch eine hochproblematische, ja geradezu gefährliche Bitte. Das ist nicht so einfach. Denn es gehört ja zum Wesen Gottes, unsichtbar zu sein. Und selbst ein Mose, von dem es heißt, dass Gott mit ihm von Angesicht zu Angesicht geredet hat, wie mit einem Freund, der bekommt das Angesicht Gottes nicht wirklich zu sehen. Als er Gott einmal darum bittet, erhält er auch eine Antwort drauf. Mein Angesicht kannst du nicht sehen, denn kein Mensch wird leben, der mich sieht. Exodus 33. Die Heiligkeit Gottes schließt eine Begegnung Auge in Auge mit ihm aus. Zumindest solange wir auf dieser Welt sind. Später wird es anders sein. Dann werden wir ihn tatsächlich von Angesicht zu Angesicht sehen können. Aber hier noch nicht. Und der Mose darf lediglich in einer Felsspalte hocken und darauf warten, dass Gott an ihm vorübergeht und anschließend der Herrlichkeit Gottes sozusagen hinterher schauen. Also so ein bisschen so ein Abglanz sieht er da. Nein, Gott sehen zu wollen, ist zumindest in diesem Leben keine gute Idee. Der Gott der Bibel ist und er bleibt ein unsichtbarer Gott. Und das bedeutet ja auch, er entzieht sich unserer Verfügbarkeit. Gott lässt sich nicht instrumentalisieren für menschliche Interessen. Er bleibt, er ist immer ganz der andere. Noch ein kleines Beispiel dazu, als endlich der erste Tempel fertiggestellt wurde in Jerusalem, da bringen die Priester die Bundeslade mit den 10 Geboten in das sogenannte Allerheiligste des Tempels rein. Und da, so heißt es, erfüllte eine Wolke den Tempel, sodass die Priester die Hand vor Augen nicht mehr sehen und ihren Tempeldienst gar nicht mehr ausüben konnten. Auf diese Weise nahm die Herrlichkeit Gottes den Tempel in Besitz. Und Salomo, der König, der diesen ersten Tempel in Jerusalem bauen ließ, der kommentiert das mit den folgenden Worten. Die Sonne hat der Herr in den Himmel gestellt, er hat aber gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen. Der verborgene, der unsichtbare Gott. Gott bleibt ein Geheimnis. Und er lässt sich durch alle Bilder, die wir uns von ihm machen, weder manipulieren noch vereinnahmen. Wir können Gott nicht zum Handlanger unserer Gedanken und Pläne machen. Gott bleibt frei in allem, was er sagt und tut. Jetzt weiß ich auch, warum ich den Vers gezogen habe. Ebne deinen Weg vor mir. was ich euch vorhin erzählt habe. Das passt hier wunderbar rein. Das ist genau der Punkt. Wir wollen immer, dass Gott unsere Wege ebnet. Nein, darum geht's nicht. Gott bleibt frei in allem, was er sagt und tut. Das ist das eine. Das andere aber ist auch, dass Gott trotzdem irgendwie erfahrbar ist. Dass er sich ja auch offenbart. Dass er identifizierbar ist durch das, was er tut und wie er uns begegnet. Also da können wir Gott schon im gewissen Sinne sehen. Und diese Erfahrung macht auch Hagar hier in unserer Geschichte. In ihrer Not kommt ein Engel des Herrn zu ihr und spricht sie an. Und als ihr klar wird, dass Gott selbst das ist, der da mit ihr redet, durch seinen Boten, gibt sie diesem Gott einen neuen Namen. Und sie ist tatsächlich die Erste, die Gott überhaupt einen Namen gibt. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist schon ein toller Name für Gott, finde ich. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der nach mir schaut. Du bist ein Gott, der mich wirklich wahrnimmt. Und zwar nicht nur selektiv, wie wir Menschen das machen. Wir haben ja meistens eine selektive Wahrnehmung. Sondern ganz und gar. Bis ins tiefste Innere nimmt er uns wahr. Du bist ein Gott, der mich nicht übersieht, der nicht wegsieht, dem ich nicht egal bin. Du bist ein Gott, der sich kümmert und der mich nicht allein lässt mit meinem Kummer, der mich nicht allein lässt mit mir selbst. Bist du schon mal allein gewesen mit dir selbst? Das ist nicht immer leicht zu ertragen. Und Gott ist da. Und ja, sie ist eine Frau, eine Sklavin, eine Ausgestoßene, die Gott diesen Namen gibt. Den ersten Namen überhaupt, den er in der hebräischen Bibel bekommt. So ist Gott. Und die Frage, die sich uns stellt, ist der unsichtbare, unverfügbare Gott für dich ein auf diese Weise erfahrbarer Gott? Manchmal fällt es uns ja sehr schwer, das zu glauben, dass Gott wirklich so ist. Ein Gott, der uns sieht. Weil es gibt Situationen, in denen erleben wir nicht, dass Gott da ist. Oder wir haben den Eindruck, dass Gott nicht da ist. Wir erleben ihn nicht als den Anwesenden, sondern als den Abwesenden. Nicht als den, der uns sieht, sondern als den, der uns ja übersieht. Und oft sehen wir nichts von der Herrlichkeit Gottes. Und manchmal verhüllt er sich in einer Wolke aus undurchdringlichem Dunkel. Und dann erschließt sich uns erst im Nachhinein, wenn überhaupt, dass Gott eben auch im Dunkeln wohnt. Dass er auch und gerade dann nach uns schaut, wenn wir uns von ihm übersehen glauben. Hagar bringt das in unserer Geschichte wunderbar auf den Punkt. Sie gibt Gott nicht nur einen neuen Namen, sie begründet ihre Namensgebung auch aus der Erfahrung heraus, die sie mit Gott gemacht hat. Und sie nannte den Namen des Herrn, damit ihr redete, du bist ein Gott, der mich sieht, denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Vielleicht ist eine der wichtigsten Erfahrungen, die wir mit Gott machen können, hinter ihm her sehen, weil er uns angesehen hat. Vielleicht können wir von Gott überhaupt nur etwas erfahren und erkennen, wenn wir so hinter ihm hersehen. Wenn wir den Spuren folgen, die er in unserem Leben gelegt hat. Wenn wir versuchen, die Zeichen zu deuten, die er für uns hinterlässt. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard hat einmal gesagt, das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden. Das Leben kann nur in der Schau nach rückwärts verstanden, aber nur in der Schau nach vorwärts gelebt werden. Das ist ein Stück weit unser Dilemma. Hier kommt der Glaube ins Spiel. Der Glaube daran, dass sich unser Leben in der Rückschau als ein Leben erweisen wird, in dem Gott uns angesehen, nach uns geschaut, seine Spuren hinterlassen und uns mit seinem Wesen geprägt hat. Doch wenn man das Leben nur rückwärts verstehen kann, aber es vorwärts leben muss, was hilft uns dann dabei? Was gibt uns den Mut und die Kraft, weiterzumachen, auch wenn eine schwierige, ungewisse, dunkle Zukunft vor uns liegt? Ich habe für mich erlebt, dass es zwei Aspekte sind. Zum einen diese Erfahrung von Gott angesehen worden zu sein und dadurch Ansehen zu haben bei ihm. Das kann mir nämlich niemand nehmen. Ich bin Gott recht. Er ist mir gut. Und ob mein Lebensweg nun klar und gerade ist oder ob er durch Wüsten und unwegsames Gelände führt, spielt bei Gott keine Rolle. Er behält mich im Blick, er schaut nach mir und er sieht mich und überlässt mich nicht teilnahmslos meinem Schicksal. Das ist das eine. Das andere ist, seit Jesus ist das Dunkle, in dem Gott wohnt, nicht mehr ganz so undurchdringlich. Gott selbst hat es mit uns geteilt. Und so schlagen wir hier den Bogen von der alttestamentlichen Geschichte der Magd Hagar in unsere Zeit und entdecken, dass sich Gott als der Nahbare und der Erfahrbare auch zeigen kann, wenn wir ihn anrufen, wenn wir unser Vertrauen auf ihn setzen. Und ich habe ein Osterlied, das ich sehr mag, das ist von Arno und Andreas, vom Andreas Malessa geschrieben. Das bringt das meines Erachtens wunderbar zum Ausdruck. Und wenn du morgen dann wieder allein bist, in einem Alltag voll Ratlosigkeit, wenn das Singen und Lachen verstummt ist, überlagert von Ärger und Streit, in die lebende Angst vor der Zukunft, in das Erschrecken vor Krankheit und Leid, klingt seit Ostern das Lied eines Siegers. Keine Angst, ich bin da, jederzeit. Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. Ich bin da, darum fürchte dich nicht. Und die Bibel ist doch voll mit solchen Aussagen. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, der uns sieht und was er von uns erwartet, dann müssen wir auf Jesus schauen. Denn er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens. So heißt es im Hebräerbrief. Und an Christus können wir erkennen, wie Gott ist. In der Nachfolge Jesu werden wir selbst zu Ebenbildern Gottes, so wie wir das ursprünglich auch sein sollten, so wie wir ursprünglich mal von Gott gedacht waren. Und dann gilt, was Paulus im Römer 8 schreibt: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten im Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern und Schwestern. Und ich schließe nochmal mit dem zweiten Vers von Arno und Andreas. Wenn du morgen wieder zweifelst, ob das wahr ist, dass Jesus Christus hier unter uns lebt, gibt es Menschen, durch die er dir nahe ist, alle Lieblosigkeiten vergibt. Durch einen Türspalt dringt Licht aus dem Festsaal in unser Zimmer der Diesseitigkeit. Doch bevor sich dies Tor für uns öffnet, klingt von drüben ein Lied in die Zeit: Hab keine Angst und fürchte dich nicht, denn die Herrschaft des Bösen zerbricht an der Liebe, die selbst noch den Tod überlebt. Ich bin da, darum fürchte dich nicht. Ich möchte mit uns beten.